Schön, dass du da bist. Du darfst gern Platz nehmen. Auch nochmal ein großes Danke an unsere Band. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute uns in Anbetung geführt habt. Wir können auch Ihnen gern mal einen Applaus geben. Mein Name ist Kevin, falls du mich noch nicht kennst, ich bin Pastor hier im Jesushaus, freue mich sehr, gemeinsam mit euch heute unterwegs zu sein. Ich habe vorhin in meinem Kalender gesehen, jetzt nächstes Wochenende sind es 4 Monate, dass wir zusammen unterwegs sind. Die Zeit geht schnell voran, aber trotzdem ist sie noch irgendwie ganz am Anfang. Und ich freue mich sehr, wie mit euch heute in das Predigtthema zu gehen. Heute haben wir eine freie Themenwahl, also im Mai haben wir keine Predigtserie, wie wir es die letzten Monate gemacht haben, sondern verschiedene Herzensthemen. Bietet sich auch an, da wir nächste Woche Muttertag haben und unsere Mütter ganz groß feiern wollen, ihnen danken wollen. Genau, und danach haben wir Pfingsten. Und da lohnt es sich ja doch auch, vor allen Dingen als freie evangelische Pfingstkirche, mal über Pfingsten zu sprechen. Genau, und heute möchte ich euch mit rein in ein Thema, was mir total am Herzen liegt. Ein Thema, wo ich denke, was so zentral ist für Kirche. Und dazu möchte ich euch so ein paar Sachen zeigen, und zwar gewisse Marken. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist so spannend, wenn wir gewisse Zeichen sehen, dann wissen wir, okay, das Zeichen steht für. Also ich gebe euch ein Beispiel. Wenn ich von jemandem über Computertechnik höre und ich sehe einen angebissenen Apfel, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dann denke ich, ich habe euch mal ein paar Folien an Apple. Wenn ich ein Auto meistens sehr schnell mich von hinten anhupend auf der Überholspur sehe und da ist so dieser kleine Stern, dann denke ich mir, du lieber Mercedes-Fahrer. Oder wenn ich so mit dem Auto unterwegs bin und dann sehe ich diese Muschel schon weit aufblinken, geht doch automatisch mein Blick auf meine Tankanzeige und guckt, müsste ich mal wieder bei Shell tanken. Oder dann gibt es ein Zeichen, das kennen auch schon die kleinsten Menschen. Selbst wenn sie nur einmal da waren, die haben irgendwas da drinne, dass selbst die kleinsten Kinder dieses magische Zeichen erkennen. Es ist das große M am Horizont. Und es besagt, wie mein kleiner Avi, der war zweimal in seinem Leben da und schon wusste er, Chicken Nuggets. Und für einige Musikliebhaber, die sehen diese Wellen in einem grünen Logo wahrscheinlich oft genug auf ihrem Smartphone Spotify. Und dann gibt es einen Blick. Und wenn du den siehst, dann weißt du, du bist goldrichtig, du bist in einer der schönsten Städte, die es gibt. Der Drei-Türme-Blick vom Bad Langensalza, ja, kann man ruhig mal klatschen. Wenn du hier wohnst, hast du nicht schlecht gemacht. Du wohnst da, wo andere sich erholen. Ist doch nicht verkehrt. Aber das sind so Markenzeichen und die stehen für was. Wir sehen sie und wir wissen, okay, damit verbinde ich Folgendes. Damit verbinde ich Apple, damit verbinde ich Spotify und ich kriege von keinem von denen Werbekosten. Aber gut. Aber das bringt mich auf eine Frage. Was ist das Markenzeichen von uns Christen? Was ist das Markenzeichen von uns Christen? Wenn Leute es sehen, wo denken sie an uns? Ist vielleicht das Kreuz oder den Fisch? Aber wissen die Leute, was das bedeutet für sie? Wissen sie, was dieses Kreuz bedeuten sollte? Was ist das Markenzeichen von uns Christen? Und ich glaube persönlich, dass Jesus uns zeigt, wo man uns am besten erkennen sollte. Was uns ausmacht, wo Leute sagen, wenn sie das erleben, ach, das sind Christen. Und das sagt er in seinem Wort zu uns, und zwar in der längsten Tischrede der Welt. Also es ist ganz spannend, es gibt ein Evangelium, das Johannesevangelium, 21 Kapitel und eine Tischrede, wo mein Sohn sagen würde, die niemals endet. Von Kapitel 13 bis 16 und dann gibt es noch ein komplettes Kapitel zum Beten, Kapitel 17, das hohe priesterliche Gebet. Aber das ist so die letzten Worte Jesu an seine Freunde. Da, wo er das Wichtigste nochmal zusammenfasst. Da, wo er ihnen zeigt, worum es eigentlich so wirklich geht. Und am Ende betet er für seine Jünger und alle, die durch sie zum Glauben finden, ergo auch für dich und für mich. Und Folgendes sagt er, was das Markenzeichen der Christen ist. In Johannes Kapitel 13, Vers 34 bis 35, wenn du eine Bibel dabei hast, möge sie aus Papier von Bäumen sein, ist es okay, sie zu verwenden. Du kannst natürlich auch die auf dem Smartphone nehmen. Ansonsten leihe ich dir die große hinten hinter mir aus. Aber lass uns doch mal zusammen noch mal reinschauen, wo Jesus sagt, das ist das Markenzeichen von Christen. So gebe ich euch nun ein neues Gebot. Liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Vers 35, das Markenzeichen. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Ich glaube, das Markenzeichen von uns Christen, das Erkennungsmerkmal, dass wir zu Christus gehören, ist die Liebe, die wir zueinander haben. Und ich finde das sehr herausfordernd, weil da steht nicht, wie sehr ihr Gott liebt, sondern was zeigt, ob wir zu Christus gehören, ist, wie wir einander lieben. Noch nicht mal, wie groß deine Liebe zu Gott ist, wird der Welt nicht zeigen, ob wir zu ihm gehören, sondern wie du den, der da neben dir sitzt, wie du den liebst und den, wo du gerade nicht hingeguckt hast, den anderen, wie du den liebst. Aber ich finde es spannend, weil ich denke mir, wie wird diese Liebe, dieses Erkennungsmerkmal an seiner Qualität sichtbar für dich und für mich, für die Welt? Und ich erlebe immer wieder was Spannendes. Ich bin ja Pastor hier zu 50% und die anderen 50% bin ich als Seelsorger unterwegs, vor allen Dingen für Pastoren und Leiter, die durch Krisenzeiten gehen. Aber ich mache auch ganz normale Seelsorge im Kloster Volkenroda, also der Ort der Ökumene. Und das ist spannend, weil dort ist es oft so, dass da nicht nur fromme Menschen sind, würde man gar nicht meinen im Kloster, sondern dort vor allen Dingen zur Seelsorge kommen auch einige Leute, die jetzt nicht von sich sagen würden, ich bin fromm. Aber ich finde es spannend, was dann in Seelsorgegesprächen jedes Mal passiert. Sogar mit den skeptischen Leuten. Wenn wir in einem Seelsorgegespräch sind, das Erste, was sie sagen, ach, ich liebe diese Gemeinschaft hier. Ich liebe diese Gemeinschaft hier. Manche sind sogar ein bisschen Forscher, die sagen, ey, mit deinem Gott kann ich nichts anfangen, aber ich liebe die Gemeinschaft hier. Und wenn man da nochmal ein bisschen weiter nachfragt, ist es vor allen Dingen, was sie lieben, ist, wie wir miteinander leben. Wie wir einander lieben, wie wir miteinander als Christen umgehen. Und ich glaube, das ist, wie sich die Qualität der Liebe Gottes unter uns widerspiegelt, ist, wie wir mit dem rechts und links neben dir umgehen. Und es ist so spannend, weil ich habe dann diese Gespräche und ich hatte letztens so ein Seelsorgespräch, wo die Person beim dritten Gespräch, was wir hatten, immer wieder mit anfangen, mit deinem Gott kann ich nichts anfangen, aber mit der Gemeinschaft. Und ich dachte mir, wow, du bringst meinen Gott mehr in dieses, ins Gespräch hinein, als ich ihn je hineingebracht habe. Und dann habe ich aber mal einfach eine provokante Rückfrage gestellt. Was denkst du, warum haben wir diese Gemeinschaft hier? Was unterscheidet denn das, wie wir hier miteinander umgehen, zu dem, was du gewöhnlich kennst? Und irgendwann meint die Person zu mir, na, Regeln allein sind es nicht, keine Ahnung. Und dann habe ich gesagt, du liebst leider, für dich vielleicht, ein Stück von Gott. Weil die Liebe, die wir zueinander haben, spiegelt wieder die Liebe, die wir von ihm erlebt haben und weitergeben. Ich fand das spannend, so die letzten Wochen immer wieder, diese markante Aussage, ich liebe, wie ihr miteinander lebt. Ich glaube, das ist unser Markenzeichen, Liebe. Oder wie Matthias Spieker damals sagte, Jesus, er kam, sah und liebte. Die Christen blieben und liebten weiter. Und ich möchte mir mit dir heute anschauen, wie sieht das aus? Wie spiegelt sich das, diese Liebe untereinander wieder? Nämlich in der Form, wie wir miteinander umgehen. Und die Bibel hat dafür drei große Bereiche, die sie ganz klar kennzeichnet. Und eigentlich, ich muss es ehrlich zu euch sein, wäre das eine Predigtserie. Deswegen, weil ich gedacht habe, wir wollen nachher auch noch alle was essen und damit ihr auch noch mit mir gut umgehen könnt, einander liebt, bleiben wir beim ersten Teil davon. Und ich hoffe, dass wir irgendwann noch dazu kommen, in die anderen zwei tiefer einzutauchen. Aber ich will sie dir trotzdem mal benennen. Das erste, die Liebe zueinander, spiegelt sich in unseren Gesprächen wieder. Die Liebe zueinander spiegelt sich in unserem Gespräch wider. Das zweite, die Liebe spiegelt sich wider, wie wir einander dienen. Und da ist ganz spannend, weil damit ist nicht nur gemeint, dass man hilft in der Not. Also ich fand es so spannend, als der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist und ich habe beim Ehrenamtsbeauftragten damals in Erfurt angerufen und gefragt, wie können wir helfen? Sagt er, bloß keine Hilfsgüter, wir sind überflutet davon. Zu helfen, das macht keinen großen Unterschied, das liegt in uns, das tun viele Leute, die Christen sind oder nicht. Aber da gibt es nochmal so einen tieferen Punkt, ich nenne das gern das sonntägliche Dienen und das alltägliche Dienen. Und das sonntägliche Dienen reift in uns etwas, was auch in den Alltag hineinfließt. Aber das wäre eine Predigt für sich. Das dritte, die Liebe spiegelt sich wieder im gemeinsamen Ziel. Oder wie der erste Johannesbrief sagt, die Liebe kommt, wenn ihr einander liebt, zur Vollendung, zum Ziel. Das ist eine Gemeinschaft, die nicht auf meine Bedürfnisse, sondern auf Gottes Auftrag fokussiert ist. Das ist eine Gemeinschaft, die nicht sagt, meine eigenen Wünsche zuerst, sondern Gottes Wille vereint. Oder mit einem anderen Wort, das ist da, wo die Kirche kein Traumschiff, sondern ein Rettungsschiff bleibt. Aber auch das wäre eine Predigt für sich. Ich möchte heute mit dem vielleicht erstmal unspektakuläreren anfangen, aber was es so in sich hat. Die Liebe zueinander spiegelt sich in unseren Gesprächen wider. Und um da einzusteigen, möchte ich gerne mit dir eine längere Textpassage zusammenlesen. Und einfach zur Wertschätzung vor dem Wort Gottes würde ich dich einladen, gemeinsam mit mir aufzustehen. Und wir finden sie im Johannesbrief, im ersten Johannesbrief. Manchmal hört man auch Abschnitte und Verse darin in Hochzeitspredigten. Also ganz spannend. Aber ich glaube, sie ist sogar viel mehr für den Alltag als nur bei den Höhepunkten. Kapitel 4, Vers 7 bis 20. Liebe Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer aber nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Und das ist wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Liebe Freunde, weil Gott uns so sehr geliebt hat, sollen auch wir einander lieben. Niemand hat Gott je gesehen, aber wenn wir einander lieben, dann kommt Gott in uns und seine Liebe kommt in uns zur Vollendung. Wir erkennen, dass wir in ihm leben und er in uns, weil er uns seinen Geist gegeben hat. Wir haben erkannt, wie sehr Gott uns liebt und wir glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Und wenn wir in Gott leben, dann kommt seine Liebe in uns zum Ziel. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, dann ist er ein Lügner. Denn wer die Menschen nicht liebt, die er doch sieht, wie kann er da Gott lieben, den er nie gesehen hat? Gott selbst hat uns geboten, nicht nur ihn, sondern unseren Nächsten zu lieben. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass es ein Wort ist, was unser Herz berührt. Und ich danke dir, dass wir deine Liebe erleben dürfen, aber dass wir dann aus deiner Liebe für uns und für andere schöpfen dürfen und sie weitergeben. Herr, ich bete für uns als Kirchenfamilie, dass unser Merkmal und Zeichen eine Kirche ist, die gereift ist in der Liebe und dass sich das auch in unseren Gesprächen und im Miteinander immer mehr widerspiegelt. Hab Dank dafür. Amen. Amen. Hey, könnt euch gern wieder setzen. Es ist ein starker Text und ich glaube, wer sagt, jupp, hab ich voll ergriffen, der sollte nächste Woche unbedingt hier predigen. Weil ich glaube persönlich, es ist ein Schritt und es ist ein Weg, es ist eine Reise mit Jesus. Da, wo wir ihm nachfolgen, werden wir Stück für Stück mehr verwandelt in sein Ebenbild. Sprich, wir werden liebevollerer Personen. Das ist zumindest mein höchstes Ziel. Ich weiß noch, als wir in Erfurt Kirche gegründet haben, ich habe erlebt und gelernt, man kann einen Saal schnell voll bekommen mit Menschen. Aber was viel wichtiger ist, dass wir erleben, wie ein Saal gerne auch voll ist, aber mit Menschen, die verwandelt werden, mehr und mehr und reifen in der Liebe Gottes. Das ist, wofür ich träume und wofür ich auch Glauben für uns als Gemeinde habe. Und ich möchte mir mit dir gern anschauen, wie spiegelt sich diese Liebe in Gesprächen wieder. Das Erste, was die Bibel zeigt, ganz praktisch ist, dass wir miteinander anstatt übereinander reden. Oder man könnte sagen, wie wir unsere Konflikte angehen. Weil in dem Text geht es auch weiter, die Liebe hat keine Angst. Die Liebe treibt die Furcht aus. Liebe hat keine Angst vor Begegnungen, selbst auch vor Unangenehmen. Ich glaube, dass christliche Liebe uns dazu bewegt, miteinander zu reden. Auch da, wo es Meinungsverschiedenheiten gibt. Weil, sind wir ehrlich, keiner hier im Raum ist so wie du. Gott sei Dank. Keiner im Raum ist so wie ich. Halleluja. Sondern wir sind alle unterschiedlich. Wir brauchen einander. Aber das ist natürlich auch schwierig, weil du dir wahrscheinlich oft denkst, wieso ist der so, wie er ist? Und dann darf ich dir was verraten, das denke ich über dich auch. Und dadurch entstehen Konflikte, da passiert etwas in unserem Herzen. Und hier ist der entscheidende Unterschied. Eine Kirche, die in Liebe gereift ist, sucht das Gespräch. Das Miteinander anstatt das Übereinander. Das ist aber viel schwieriger. Aber es ist so wichtig. Ich finde es so interessant, wir feiern in 2 Wochen Pfingsten. Pfingsten ist eigentlich das Fest, dass die Kirche eine gemeinsame Sprache wiedergefunden hat. Turmbau von Babel das Volk, weil es zu stolz wurde und Gott ablösen wollte, mit verschiedenen Sprachen geschlagen. In der Apostelgeschichte an Pfingsten bekamen sie eine Sprache, die Gott preiste, die Sprache der Liebe. Ich glaube, der Teufel geht in 2 Wegen vor gegen seine Kirche. Das erste ist, er versucht sie von außen zu zerstören. Das Problem nur ist, dass Gott verheißen hat, selbst die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwinden. Aber wenn er sie nicht zerstören kann, dann versucht er sie von innen zu entzweien. Deshalb ist mir diese Predigt auch so unfassbar wichtig. Und ey, ganz ehrlich, ich predige sie zuallererst zu mir selbst. Aber ich würde dich heute gern gewinnen, mit reinzukommen. Und das Schwierige ist, dass wir oft sagen, ja, lügen würde ich niemals. Aber meine Frage ist heute, wo fängt Lüge an? Ich glaube, sie beginnt da, wo wir alles, was du einer Person nicht persönlich sagst, solltest du auch niemand anderem sagen. Ich sage es nochmal ganz deutlich, alles, was du nicht persönlich einer Person sagen kannst, solltest du nicht zu jemand anders sagen. Und hey, ich möchte dich ermutigen, wir meinen es auch alle gut miteinander hier. Wenn Konflikte da sind, wir haben eine Sache, die uns vereint, die Liebe, das große Ziel, dann haben wir auch den Mut, wenn wir so unterschiedlich sind, miteinander zu reden. Ich möchte dir nochmal vor Augen führen, wir haben die letzten Wochen uns mit Werten beschäftigt. Werte beschreiben das Wie. Und ich möchte dir kurz zeigen, was wir gemeinsam herausgearbeitet haben, wie wir den Wert der Liebe im Miteinander leben wollen. Einmal im allgemeinen Umgang und ich habe ihn auch nochmal für uns bei Problemen. Wertschätzend. John Maxwell hat mal gesagt, mein Leben, jedes Wort, was ich spreche, soll Menschen einen Wert geben. Wertschätzend wollen wir miteinander sein. Höflich. Authentisch, freundschaftlich, das ist ein hoher Anspruch, verbindlich und mit Blick auf Probleme. Ich liebe es, Leute, ich liebe es, was wir als Kirche zusammen ausgearbeitet haben. Wir wollen ehrlich miteinander sein, kommunikativ, klar, seelsorgerlich, geduldig. Hoher Anspruch, aber ich finde, er sollte auch nicht niedriger sein. Aber du kannst mal mein kleines Geschenk reinholen in der Zeit. Und ich möchte uns klar machen, wie wichtig es ist. Ich glaube, die Lüge beginnt da, wo wir anfangen, mit anderen über andere zu reden, wo wir uns aber nicht trauen würden, dasselbe zu ihnen persönlich zu sagen. Man nennt das auch Gerüchte streuen oder lästern. Die Christen haben ein ganz schmeichelndes Wort, wie sie es verkaufen. Gebetsanliegen austauschen. Du, die Person, das war so ein schwieriges Gespräch. Und das, ja, es war nicht so einfach. Vielleicht könntest du mal mit drüber beten. Ich möchte dir sagen, was die Bibel dazu ganz klar sagt. Sprüche 25, Vers 18. Lügen Lästern oder Gerüchte, ich füge mal ein, Gebetsanliegen über andere austauschen, ist ebenso verletzend, wie ihn mit der Axt zu schlagen, mit einem Schwert zu verwunden oder mit einem scharfen Pfeil auf ihn zu schießen. Gerüchte haben eine zerstörerische Macht. Ein anderes Wort von Hilde Domin: Besser ein Messer als ein Wort. Ein Messer kann stumpf sein. Ein Messer trifft oft am Herzen vorbei. Nicht so das Wort. Anselm Grün, das ist sehr stark formuliert. Man, Worte, die unsere Würde verletzen, hängen noch jahrelang in unserem Herzen wie Angelhaken, die wir nicht mehr herausziehen können. So bohren sie weiter, selbst wenn der andere, der sie gesprochen hat, schon längst nicht mehr daran denkt. Ich glaube, Lüge beginnt da, wo wir Angst haben, die Wahrheit zu teilen. Ich bete und träume von einer Kirche, wo wir Probleme ansprechen, weil wir wissen, dass der andere es gut mit mir meint. Ich hoffe, du auch. Ich glaube, und das sage ich so heftig und klar, Gerüchte und Lästern, das ist die Lüge des feigen Menschen, der die Konfrontation scheut. Ich sage es nochmal. Gerüchte und Lästern ist die Lüge des feigen Menschen, der die Konfrontation scheut. Ich persönlich erlebe, dass gekränkte Menschen das hohe Potenzial in sich tragen, andere Menschen zu kränken. Und da ich Bilder liebe, will ich dir mal erklären, wie das funktioniert. So, ich mache das mit dem Volker, weil Volker und ich sind sehr gut miteinander. Ich glaube persönlich, dass da, wo Kränkung ist, ist das wie mit Müll, das stinkt richtig schlimm, wie mit so einer Biomülltonne. Da ist nichts Schönes dran an Kränkung. Das ist nichts, ja, es geht ab hier. Und das war erst der Anfang. Da ist nichts Schönes, nichts Tolles dran. Und ich glaube, dass das persönlich etwas ist, was uns von innen her zerstört. Und deswegen will es raus. Es sucht seinen Ort. Ich darf dir einen Ort präsentieren, wo es hingehört. Alles, was zerstörerisch ist, gehört nicht in deinen Mund, nicht in dein Herz und genauso wenig zu jemand anders. Es gehört ans Kreuz. Aber wenn wir das dann so machen, jetzt nehmen wir mal an, der Volker und ich, eigentlich, wir haben ein sehr gutes Verhältnis, echt ein freundschaftliches Verhältnis, aber Volker hat irgendwas gemacht, was ich nicht so gut finde. Und dann, was wäre der beste Weg? Ich gehe zu Volker und frage ihn, sag mal warum, und wir gehen ins Gespräch. Die Fliegen duften schon, ja? Das ist stark. Katharina, heftig. Und ich glaube per se, dass es sich danach geklärt hat. Aber ich zeige dir, was passiert, wenn wir das nicht so angehen. Das wäre der kluge Weg. Volker hat etwas getan, es hat mich gekränkt. Ich gehe damit ins Gebet, ich lade es da ab, wo Müll hingehört, zum Müllerfuhr, ans Kreuz, wo er weg ist, endgültig aus meinem Leben entfernt. Und danach gehe ich ins Gespräch, wir klären es und ich habe einen Bruder gewonnen. Leider ist es oft so bei uns, dass wir dazu uns nicht entscheiden. Und wir schleppen das mit uns rum. Na, essen wir da raus. Boah, sind hier viele Würmer. Und wir laben uns daran. Der böse Volker. Wie konnte er mir das antun? Und dann merke ich aber, das Gefühl in mir, in meinem Herzen geht nicht weg, es wird noch schlimmer. Und dann fange ich an, das zu tun, wo die Lüge beginnt. Ich gehe zu meinem Freund Ben und sage, Ben, weißt du, was der Volker mit mir gemacht hat? Der war so böse zu mir. Und weißt du, was jetzt passiert? Jetzt gebe ich meinen Müll, der ans Kreuz gehört, den die Müllerfrau abholen sollte, dem Ben zum Essen. Jetzt wird es aber schlimm, weil Ben nicht weiß, wie er damit umgehen kann, weil so eine Kultur, die nicht von Liebe geprägt ist, sich schnell verbreitet. Die Bibel nennt es Sauerteig. Riecht der Ben das, isst weiter und gibt es der Caro. Caro, wir müssen für den Volker beten. Was der mit dem Kevin getan hat. Ben hat kein Wort mit Volker selber geredet, ne? Sondern einfach nur das. Und Caro ist total, merkt, ja, da gab es auch mal was, wo Volker mir was angetan hat. Äpfel und Birnen, sozusagen jetzt ins Bananenbirnen. Und dann ist natürlich, wir sind ja ein Fleisch, als Ehepaar, sagt Caro, Ben, der Volker, volle Katastrophe. Und der Ben, der weiß seinen Wut und Unmut nicht zu halten. Was macht er? Dann schreibt er auch noch in WhatsApp-Gruppen. Und dann gibt er uns allen was aus dem Biomüll. Das, meine Lieben, ist das Problem, wie der Teufel Kirche zerstört. Wenn wir nicht miteinander reden, sondern übereinander. Und wir können es noch so heilig benennen. Müll bleibt Müll. Aber was wir tun sollten ist, wir nehmen den Müll und wir fahren ihn dahin, wo Verletzung sein Ende fand, ans Kreuz und geben es Jesus. Warum? Weil er das Zerstörerischste nimmt und daraus Leben schafft. Sie haben das Kreuz gesehen, um ihn zu töten, und es ist zu dir und mir zum Leben geworden. Ich sag dir etwas, wenn wir im Gebet die Kränkungen zu Gott bringen, dann ist das wie hier bei uns, wir haben so einen guten Müllplan im Haus, den Müll aus dem Haus zu schaffen. Da, wo keiner mehr davon naschen kann. Weil weißt du, was das Problem ist, wenn du dich von Müll ernährst? Du wirst krank. Nämlich die Krankheit, die man dabei nennt, ist Bitterkeit, Wut, Zorn. Sie ist die Frucht des Fleisches. Und ich bete für eine Kirche, wo die Menschen sagen, oh, weißt du was? Das Jesushaus, das ist eine Kirche, die lieben einander, weil sie diesen Gott kennen. Wenn die Probleme haben, die reden miteinander und nicht übereinander. Die gehen erst zu dem Kreuz, legen den Müll beiseite und suchen dann das Gespräch. Und das ist auch der Leitfaden, den uns Jesus gibt. Was ist, wenn du ein Problem hast? Matthäus 18, zweiter Teil der Bibel, Evangelium. Du gehst zu einer Person, mit der du das Problem hast, mit einem Bruder oder einer Schwester, so nennt sich das nämlich, wenn wir Kirchenfamilie wirklich sind, und sagst, hey, das hat was mit mir gemacht. Und er erklärt es dir. Und wahrscheinlich, ich habe eine Statistik gesehen, 93% von Konflikten passieren aus Unwissenheit. Es wird abgefahren. 6% einfach aus blanker Dummheit. Da zähle ich mich ganz oft dazu. Und 1% ist wirklich bösartig gemeint. 1%. Also die Wahrscheinlichkeit, dass jemand es wirklich böse mit dir meint, liegt 99-1. Und ich glaube, wahrscheinlich mit dem Gespräch auf einmal wird es einfacher. Aber vielleicht hast du es schon lang genug in deinem Herzen drauf rumgekaut. Dann brauchst du vielleicht noch jemand Zweites, der mit hinzukommt und das Gespräch sucht und klärt. Und wenn das nicht klappt, ihr Lieben, dann kommt gern zum Pastor. Dann heißt es, dann geht zur Gemeinde. Aber bitte nicht andersrum. Und bitte nicht über WhatsApp-Gruppen. Weil das nennt sich drüber reden, anstatt miteinander reden. Ich möchte Epheser-Text, den ich so oft für uns als Gemeinde, als Kirchenfamilie ausbete, noch einmal vorlesen. Epheser 4, 23 bis 32. Ich paraphrasiere ein paar Verse. Aber das ist, was ich für uns bete. Weil ich glaube, so sieht eine reife Kirche aus. Lasst euch einen neuen Geist und ein verändertes Denken geben. Als neue Menschen geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und zu Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit berufen, sollt auch ihr ein neues Wesen annehmen. Hört auf zu lügen und sagt einander die Wahrheit, weil wir aufeinander angewiesen sind. Sündigt nicht, wenn ihr zornig seid, und lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Gebt dem Teufel keine Möglichkeit, durch den Zorn Macht über euch zu gewinnen. Verzichtet auf schlechtes Gerede, sondern was ihr redet, soll für andere gut und auferbauend sein, damit sie im Glauben ermutigt werden. Achtet darauf, den Heiligen Geist nicht durch euer Verhalten zu betrüben. Denkt vielmehr daran, dass ihr sein Siegel tragt und dadurch die Gewissheit habt, dass der Tag der Erlösung kommen wird. Befreit euch, das nennt man den Müll rausbringen ans Kreuz, befreit euch von Bitterkeit und Wut, von Ärger, harten Worten und übler Nachrede, sowie jeder Art von Bosheit. Seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Das ist das Gebet, was ich für uns als Kirche immer wieder bete. Es ist so spannend und ich weiß, manchmal fällt mir das selber so unfassbar schwer und manchmal steht für fast immer. Aber dann kommt dieses Ding von Petrus auf mich zu, wo er Jesus fragt, hey, wie oft soll ich der Person vergeben? 7-mal? Reicht das? 7x70 täglich. Hör nicht auf zu vergeben. Und wisst ihr, wie das sich hätte hier lösen können schon? Wir brauchen einander. In dem Moment, wo ich Ben was angeboten habe, hätte er sagen können, bring deinen Müll doch bitte zu Jesus. Sollen wir zusammen beten, dass die Kränkung verschwindet? Und willst du da nicht mit Volker reden? Hey, Volker ist doch ein Guter. Du kennst ihn doch. Ich bete und wünsche mir, dass wir so eine Gemeinschaft werden. Weil dann passt nichts zwischen uns. Und dann sagt die Bibel mit den Worten aus Epheser, das Band der Liebe wird sie fest umschließen und vereinen. Die letzten zwei Punkte, man, habe ich lang für den ersten gebraucht, aber ich glaube, da war was von Gott drin. Da gehe ich mal kurz drüber. Das zweite ist, die Liebe spricht Klartext. Das ist mir noch ganz wichtig. Es gibt ein Buch, eigentlich versuche ich das immer mit der Kirche komplett durchzumachen. Meine Kleingruppe, macht euch ready dafür. Das Buch heißt Liebe spricht Klartext von Pete und Gary Gizzaro. Und die sind so echt und ehrlich, weil sie haben für sich gemerkt, sie haben eine Gemeinde gegründet, die ist dann recht groß geworden, dann hat sie sich gespaltet und. Und sie haben gemerkt, boah, bei uns kommen zwar Menschen zum Glauben, aber sie kommen nicht zur vollen Reife in der Liebe zueinander. Und haben das definiert, wie das aussieht. Und ich möchte das vorlesen, weil ich glaube, es betrifft uns so oft genauso. Ich glaube, ich kann mich da immer wieder mit reinpacken an gewissen Punkten. Aber das vor Augen zu haben. Ich lese hier vor, was er über seine Gemeinde schrieb. Die Gemeindemitglieder schienen zwar in ihrer Liebe zu Gott und ihrem Verlangen nach ihm zu wachsen, aber dies schlug sich nicht in einer großen Liebe zu Menschen nieder. Viele studierten mit großem Eifer die Schrift und blieben gleichzeitig im Umgang reserviert, verurteilend, kritisch, unnahbar und unsicher. Wir mussten uns schließlich eingestehen, dass wir innerhalb der Gemeinde nicht liebevoller miteinander umgingen, als Menschen außerhalb der Gemeinde es taten. Und er schreibt 6 Punkte, woran er das gemerkt hat. Erstens, wir wussten nicht, was wir mit Wut und Traurigkeit anfangen sollten. Zweitens, wir hatten Angst davor, in unseren Beziehungen ehrlich zu sein. Drittens, wir vermieden Konflikte und wollten als nette Menschen gelten. Viertens, wir sagten oft Ja, wenn wir eigentlich Nein sagen wollten. Fünftens, wir stellten Vermutungen darüber an, was andere Menschen dachten, ohne diese Vermutungen zu überprüfen. Sechstens, wir taten oft für andere, was sie eigentlich für sich selbst hätten tun können und sollen. Ich glaube, wir finden uns da alle irgendwo drin wieder. Und deswegen lass uns beten, dass wir reifen in der Liebe zueinander. Weil ich glaube, dass unsere Stadt erkennen wird, dass es Gott gibt in der Form, wie wir miteinander umgehen. Und ich habe Glauben für uns. Ey. Aber wir brauchen auch Ehrlichkeit. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht aus dem Buch, wo man das sieht, wie was verändert wird. Von Gebrochenheit zu Ganzheit. Das sind die ersten 3 Kapitel aus Mose. Eine gebrochene Gemeinschaft ist abweisend, hat geringe Selbstwahrnehmung, ist isoliert, schnell mit Schuldzuweisung, du bist schuld, reizbar, ängstlich, selbstbezogen, abhängig, unaufrichtig. Aber wenn Christus hineinkommt, das Kreuz, der Müll weggenommen wird und wir verwandelt werden in sein Bild. Ja, es tut der Heilige Geist, aber er tut es mit dir. Wir müssen uns darauf einlassen. Es ist ein gemeinsames Zusammenspiel. Seine Gnade in uns. Auf einmal wird eine Gemeinschaft zugänglich. Sie hat eine hohe Selbstwahrnehmung, beziehungsfähig, verantwortungsvoll, ausgeglichen, mutig, sich verschenkend, frei und aufrichtig. Das ist die Kirche, von der ich träume und für die ich bete. Und dafür braucht es aber Liebe, die Klartext spricht. Wir sehen es in Jesus. Jesus kam auf die Welt und es hieß, er wohnte unter uns als Mensch. Er machte uns das vor und dann heißt es, und er war voller Gnade und voller Wahrheit. Voller Gnade und voller Wahrheit. Wir sehen das in verschiedenen Episoden. Er ist in Markus 2 zusammen, die Pharisäer kommen und sagen, was hängst du mit solchen so einem Pack ab, mit solchen Sündern? Und er sagt nicht, nein, die sind total super, sondern er sagt, ich bin gekommen für die Kranken. Schon eine krasse Aussage. Also er sagt, die sind krank. Aber ich bin gekommen, um sie zu heilen. Ich bin für sie gekommen, aber er verleugnet nicht, wo sie stehen. mit der Samariterin am Brunnen. Er hört ihr zu, er geht ins Gespräch, er ist voller Gnade, voller Annahme für eine Frau, die so viel Abweisung erlebt hat. Und als es dann darum ging, ihr das Wasser des Lebens zu geben, sagte er zu ihr, hol deinen Mann. Sie sagte, ich habe keinen Mann. Volle Wahrheit. Und er sprach, das stimmt, du hast echt wahrhaftig geredet. Der Mann, den du hast, ist nicht dein Ehemann und du hast 5 andere davor. Gnade und Wahrheit, völlig harmonisiert. Das ist es, was wir brauchen zueinander. Und ich habe mal 4 Punkte, wie das sich anfühlt in solchen Gesprächen, rausgeschrieben. Eine Liebe, die Klartext spricht, die ist von Respekt geprägt. Sie ist respektvoll. Das ist der Aspekt der Gnade. Sie plappert nicht los aus Emotionen, sondern sie denkt über ihre Worte nach. Sie nimmt Rücksicht auf die Gefühle des anderen. Ich gebe mir ein Beispiel. Ihr wart als Kleingruppe, als Hauskreis zusammen in einem Film und du fandst den Film total bescheuert. Du gehst zu dem Kleingruppenleiter, der ihn ausgesucht hat und du könntest Folgendes sagen. Was fandst du bloß an diesem schrecklichen Film? Besser wäre, das ist aber interessant, was hat dir denn an diesem Film gefallen? Das zweite ist, ehrlich. Es ist respektvoll, aber doch ehrlich. Sag, was du wirklich denkst. Sag, was du denkst und fühlst und fang nicht an, die Wahrheit zu beschönigen oder zu verdrehen. Du musst dich vor niemandem in deiner Kirche fürchten. Ich gebe dir ein Beispiel. Du könntest sagen, ich kann am Samstag nicht mithelfen, weil ich etwas anderes vorhabe. Besser wäre, ich möchte am Samstag lieber nicht mithelfen, weil ich zu Hause Zeit für mich brauche. Wieso nicht ehrlich werden? Das dritte ist, es ist Liebe, die klar ist. Sie kommuniziert direkt, nicht durchs Hintertürchen, nicht vage, nicht mit Andeutung, sondern sie spricht klar und deutlich, weil sie sich überlegt hat, was sie sagt. Beispiel, es könnte sein, dass du könntest zu jemandem hingehen und sagen, hast du Dienstagabend schon was vor? Aber du weißt eigentlich, dass du die Person für deine Kleingruppe einladen möchtest. Besser wäre, wärst du bereit, am Dienstagabend an meiner Kleingruppe teilzunehmen? Wir müssen nichts verschönigen. Und das vierte, das ist wieder Gnade zum richtigen Zeitpunkt. Manche Momente eignen sich einfach besser für Gespräche. Es ist wichtig, darauf zu achten, ist die Person vielleicht gerade mit jemand anders im Gespräch? Ist sie vielleicht müde? Macht sie gerade eine schwere Zeit durch? Ist sie gereizt oder ist sie in Eile? Da macht es Sinn, einen entspannteren Moment abzuwarten. Ich gebe euch dafür ein Beispiel, was ich hier sehr oft erlebe. Und ich glaube, wir sollten damit aufhören. Wenn irgendjemand Kritik hat, ist es nicht der cleverste Ort, das 4 Minuten vor dem Gottesdienstbeginn zu machen. Ich habe es noch nie so oft in der Kirche erlebt wie bei uns. Wenn jemand sich am Gottesdienstgestaltung teilgenommen hat und geholfen hat, ist es nicht der beste Moment, direkt nach Ende des Gottesdienstes 5 Sachen zu sagen, die schlecht waren. Habe ich so oft auch noch nicht erlebt, wie ich es hier erlebt habe. Das ist dieses zum richtigen Zeitpunkt. Ehrlich, klar, respektvoll. Und um einfach mal ein bisschen Druck rauszunehmen. Die wenigsten Menschen, die heute hier sitzen, kommen aus einer Herkunftsfamilie, wo das so gelebt wurde. Jeder fällt meistens von einer Seite vom selben Pferd. Die einen sind mehr Team Gnade, die wollen gemocht werden, die mögen Menschen und wollen deswegen gemocht werden. Da stehe ich übrigens auch. Dann sind die anderen Team Wahrheit, die wollen, dass es echt zugeht, weil sie es ehrlich mit dir meinen. Das Problem ist, wenn es nicht gemixt wird. Wahrheit ohne Gnade, ihr lieben Wahrheitsmenschen, ist pure Härte. Ihr lieben Gnadenmenschen, Liebe ohne Wahrheit ist lieblos, weil sie ist unaufrichtig. Wir brauchen den Mix aus beiden. Und Kirche ist doch der beste Ort, um es auszuprobieren, weil wir wissen, hier sind Menschen, die es gut mit mir meinen, die keine Hintergedanken haben. Das dritte und letzte, für das Miteinander ist Ich-Du-Gespräche. Martin Buber, ich bin ein Riesenfan von, aber das wäre jetzt zu lang. Aber ich will dir ein Zitat vorher geben von David Augsburger. Gehört werden und geliebt werden, das liegt für die meisten Menschen so nahe beieinander, dass es für sie fast nicht zu unterscheiden ist. Ich glaube, jeder von uns möchte gehört werden. Und es gibt so ein schönes Bild, was Ich-Du-Gespräche widerspiegeln. Ich habe euch das mal mitgebracht. Es ist ein Ort, wo wir ins Gespräch gehen aufgrund dieser vier Dinge. Respektvoll, ehrlich, klar, zum richtigen Zeitpunkt, wo deine Welt und wie du bist, der Welt des anderen gegenübersteht. Ohne, und da habe ich nochmal ein anderes Bild, wie das ungesund aussieht. Eins weiter. Ohne, dass einer übergriffig wird zum anderen. Es ist ein wirklich Nebeneinanderstehen. Kannst du nochmal eins zurück machen, Julius? Ah, nochmal eins weiter vor. Du bist der Hammer. Wo das gegenüberstehen kann. Jeder von uns hat Hoffnung. Jeder denkt etwas. Jeder glaubt, jeder fühlt. Jeder bewertet und jeder fürchtet. Das ist völlig normal. Aber nur weil du es tust und wie du es tust, heißt noch lange nicht, dass der andere es genauso tut. Und der Moment, wo wir klar nebeneinander stehen und zuhören, nochmal eine zurück, entsteht ein heiliger Raum. Das, wo der Heilige Geist hineinkommt und Herzen verbindet. Und ein toller Psychologe, christlicher Psychologe, hat drei Aspekte, drei Fragen, bevor ich in so ein Gespräch gehe, zusammengefasst, die ich uns gerne noch mitgeben möchte. Drei Fragen, die du stellen solltest, bevor du ins Gespräch gehst, ob du bereit bist, zuzuhören. Bin ich ganz präsent oder abgelenkt? Beispiel, ich bin Tagträumer, meine Gedanken sind wahrscheinlich, während wir reden, an 5 verschiedenen Punkten und ich verzettel mich und ich weiß nicht mehr wo. Immer wieder versuche ich deswegen zurückzukommen, einen Ort zu suchen, wo es nicht mega laut um mich herum ist und. Und mein Smartphone, deswegen habe ich keine Push-Nachrichten, in der Hose zu lassen, weil ich dem anderen klarstellen möchte, ich bin ganz für dich da. Das zweite ist, bin ich liebevoll oder verurteilend? Das ist eine Herausforderung. Studien in Deutschland haben gefragt, Leute außerhalb der Kirche, wenn sie ein Wort, ein Adjektiv hätten, mit dem sie Christen beschreiben könnten, wie würden sie es tun? Und es war nicht, sie haben Liebe zueinander. Wir haben Wachstumsspielraum. Es war verurteilend. Ich glaube, dass viele Menschen uns Christen kennen, wogegen wir sind. Hey, ich bete, dass wir eine Kirche sind, wo die Stadt weiß, wofür wir sind. Für Liebe. Im Kloster haben wir so ein Wort, wenn wir dort in Kommunität die Leute zusammenbringen. Achtsamkeit und Akzeptanz. Das ist genau das. Wir wollen nicht verurteilen, sondern wir wollen verstehen. Und Ulrike, mit der ich zusammenarbeite, hat so einen tollen Spruch. Sie sagt, wenn du hierher kommst und mit anderen zusammenlebst, da gibt es so einiges, worüber du dich beim anderen wundern kannst. Deshalb gibt es aber auch so vieles, was du über den anderen lernen kannst. Die dritte Frage ist, bin ich offen, mich und meine Sicht verändern zu lassen oder gehe ich mit einer Agenda in dieses Gespräch rein? Ja, keine Angst, es gibt absolute Wahrheiten, um die lohnt es sich auch zu streiten. Aber es sollte ein Gespräch sein, wo wir erst verstehen wollen. Wo steht der andere? Wer ist er? Warum? Weil sonst ist so eine Begegnung wie eine Predigt, ein Monolog und keine Begegnung. Ich wünsche mir so sehr, dass unsere Begegnungen, wenn wir aufeinandertreffen, geprägt sind von Zuhören und einem Herz, was sagt, ich möchte ein demütiger Lernender bleiben. Zum Schluss, mein Prof in Ethik hat mir mal was erzählt, was mich total bewegt hat. Es war ein junger Student mit dabei in der Vorlesung und es ging um die Theodizee, die Leitfrage. Warum lässt Gott Leid zu? Und er ging verbal dagegen, dass Gott nicht gütig ist und. Und der Dozent, der Professor, er nagelte ihn mit Argumenten fest. Und am Ende stand der Student auf, hatte die Diskussion verloren und humpelte aus dem Saal. Und dem Dozenten fiel erst dann auf, dass ein Bein fehlt und er auf Krücken ist. Und er hat mir damals einen Satz gegeben, der mich bewegt hat. Ich habe an diesem Tag die Diskussion gewonnen, aber das Herz des Studenten verloren. Zum Schluss nochmal die Verse. Liebe Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Und wer liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer aber nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Liebe Freunde, weil Gott uns so sehr geliebt hat, sollen auch wir einander lieben. Und das ist auch das Evangelium. Wenn du heute hier bist und du hast dich noch nicht für Jesus entschieden, das Evangelium ist genau das. Pure Wahrheit, pure Gnade. Tim Keller hat es mit dem besten Satz zusammengefasst. Du bist sündiger, als du denkst. Die Wahrheit. Zugleich geliebter, als du glaubst. Die Gnade. Ich habe heute eine Ansage für dich, eine Einladung. Wir alle verletzen. Spätestens, wenn wir die Predigt gehört haben, merken wir, wo wir andere verletzt haben, wo andere uns verletzen. Deshalb braucht es das Kreuz. Du und ich, wir sind sündiger, als wir denken. Aber du und ich sind geliebter, als wir glauben. Deswegen kam er und hat für uns die Schuld bezahlt, damit wir wieder in Beziehung leben können, zu Gott und zueinander und mit uns selbst. Und ich möchte uns einladen, lass uns gemeinsam aufstehen. Ben kann gern schon nach vorne kommen. Und wenn du hier bist und du gehst noch alleine durchs Leben, ich spreche es dir zu. Ja, du bist sündiger, als du denkst. Den perfekten Menschen, den gibt es so nicht. Aber du bist so viel geliebter, als du je glaubst. Der die ganze Welt geschaffen hat, der möchte eine ewige Freundschaft mit dir. Und wenn du diese persönliche Beziehung noch nicht hast, ich werde gleich von drei runterzählen, dann kannst du einfach deine Hand heben, damit ich weiß, mit wem wir gemeinsam dieses Gebet der Entscheidung zu sagen, ich möchte mit Gott leben, zusammen beten dürfen. Lass uns gerne alle unsere Augen schließen. Keiner schaut nach rechts oder links. 3. Gott liebt dich. 2. Du bist sündiger, als du denkst. 1. Du bist geliebter, als du hier glaubst. Heb deine Hand, wenn du das Geschenk der ewigen Freundschaft mit Gott annehmen möchtest. Dankeschön. Danke. Right, ihr könnt gerne die Augen wieder öffnen. Lass uns den Leuten einen großen Applaus geben. Das ist die beste Entscheidung, die man treffen kann. Und wir wollen gemeinsam dich unterstützen bei dem Gebet. Deswegen werden wir es als ganze Kirchenfamilie zusammen beten. Du siehst es hier eingeblendet. Und wir wollen es laut zusammen beten. Jesus,
ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Du bist gekommen, um mich von allem zu befreien, was mich von Gott hält. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich folge deinem Ruf und bitte um Vergebung. Du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und dein Leben in Ewigkeit habe.
Amen. Und für den Rest von uns, ihr könnt gern stehen bleiben, möchte ich gern beten. Ich bete für eine Kirche, die reift in Liebe. Und ich möchte eine Einladung aussprechen nach dem Gottesdienst. Ich bitte unser Segnungsteam dann, einfach hierher zu kommen vorne. Und wenn du noch etwas aus der Welt schaffen willst, sozusagen den Müll raustragen, ans Kreuz bringen, vielleicht wo dich jemand verletzt hat oder wo du jemanden verletzt hast, dann komm gerne nach vorne. Wir werden mit dir gerne zusammen beten, weil das sagte die Bibel. Das ist das Schöne beim Christentum. Die Müllerfuhr kommt. Der Müll bleibt nicht in deinem Herzen zurück. 1. Johannes 1, Vers 9. Doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Ich lade dich ein, einfach danach Gebet in Anspruch zu nehmen. Und ich will für uns gemeinsam beten und dann wird die Band uns nochmal in ein letztes Lied führen. Herr Jesus, ich danke dir für uns. Für uns als Kirchenfamilie. Und ich bete für, Heiliger Geist, du bist der, der ausgegossen ist mit der Liebe in unsere Herzen. Verwandle du uns zu liebevollen Menschen. Lass die Liebe, die wir von dir erfahren haben, hineinfließen in unser Miteinander, in unsere Gespräche. Ich bete, gib uns die Kraft und den Mut, miteinander und nicht übereinander zu reden. Ich bete, gib uns die Kraft und den Mut, nicht gekränkt durchs Leben zu gehen, sondern Vergebung bei dir zu suchen. Ich bete, gib uns die Kraft und den Mut, Liebe voller Gnade und voller Wahrheit in die Gespräche hineinzubringen. Ich bete, gib uns die Kraft und den Mut, zuzuhören und nicht mit vorgefertigten Meinungen in Gespräche zu gehen.